herzlich willkommen zur zweiten Folge des Halloween-Spezials, also Folge 2 von 3. Warum zeige ich das eigentlich mit den Fingern, wenn ihr es doch gar nicht sehen könnt? Ich bin euer Spooky Sebastian und ich hoffe doch, ihr habt ein schönes Halloween. Heute ist schon Freitag, der 30. Also kein Freitag, der 13. Das Blut tropft langsam von den Wänden. Oh, warte mal, in diesem Raum wird doch gar kein Blut von den Wänden tropfen. Das sollte doch eigentlich im Nachbarzimmer passieren. Aber egal. Wir haben uns wieder eingefunden. Heute halten wir eine satanische Messe ab. Wir beschwören das Böse. We summon in the darkness. Wir sind in den 80ern. Aber bevor wir da loslegen mit We summon in the darkness, also wir beschwören jetzt nicht die Band The Darkness, also wir glauben jetzt nicht an ein Ding, was sich Liebe nennt. Ihr wisst schon. Hier kommt dann eine kleine, klitzekleine, riesengroße Spoilerwarnung. Ich werde jetzt in diesen folgenden Podcast-Minuten über diesen Film reden. Ganz ungeschoren und ganz konventionell mit derm fetten Spoilern, weil anders kann man diesen Film nicht erklären oder beschreiben. Oder auch gründlich besprechen. Also gründlich besprechen. Naja, also, soweit es halt geht, in einem Podcast Sachen alleine zu sprechen, einen Monolog mit euch. Ihr wisst schon. Ich sollte nicht bei offenen Fenster podcasten, das Thema hatten wir aber schon gestern. Aber egal, habt halt mal ein paar Hintergrundgeräusche. So. Jedenfalls, Spoilerwarnung, gleich geht's los. Ihr könnt jetzt noch abschalten, euch den Film anschauen und dann wieder loslegen. Oder euch erst anhören, euch den Film vielleicht dadurch versauen lassen oder vielleicht noch mehr Bock auf den Film zu bekommen. Ihr wurdet gewarnt, ab hier nehme ich keine Haftung mehr für irgendwelche Spoiler und Informationen. Genauso wenig wie, wenn ich jetzt Namen falsch ausspreche von manchen Darstellern. Ist ein amerikanischer Film. Das ist nicht meine Muttersprache, dennoch versuche ich natürlich alles so weitgehend wie möglich so richtig zu betonen und auszusprechen, was ab und zu etwas schwierig ist. Also, let's go! Ey, oh! Entschuldigung. Hallo GEMA, das war jetzt kein anderes Song, ich kann ganz, ganz schlecht singen. Also. Nun, wir haben hier wie Summer in the Darkness aus dem Jahr 2019. Von Mark Myers mit Alexandra Daddodora, Keen Jackson, Maddie Hansen und Amy Forsythe. Dazu noch Johnny Knoxville in einer größeren Nebenrolle. Ja, also dazu noch ein paar unbekannte Gesichter. Aber dazu dann, wie immer, gleich im nächsten Teil, wo es dann so ein bisschen geht, um die Hintergrund des Films zu sprechen. Ich versuche jetzt erstmal hier irgendwie die Handlung zusammenzufügen und zusammenzureihen. Okay, also, es ist der Sommer 1988. Metallica haben Cliff Burton verloren, stehen kurz davor, ein Justice for All mit Jason Newsted zu veröffentlichen. Wie wir aus der Geschichte wissen, ist das ein Album. Ein Justice for All ist ein sehr gutes Album, aber irgendwie fehlt der Bass. Die ganze Welt redet von satanischen, also die ganze Welt, den USA. Wir wissen alle, wenn die USA von irgendwas redet, ist die ganze Welt davon betroffen. Es ist die USA. Satanische Morde passieren im ganzen Land. Ein Priester predigt im Fernsehen Hoffnung. Drei Mädchen sind auf einem Roadtrip zu einem Heavy-Metal-Konzert-Festival. Das sind die drei Freundinnen Alexis, Val und Beverly. Auf dem Weg zum Konzert lernen sie drei Typen kennen: Mark, Kovac und Ivan. Jedes Ivan ist. Okay. Ja, also ich und Namen, wir sollten das erst langsam mal wissen, also ist nicht so, bin nicht so der Beste in Namen. Tut mir furchtbar leid, meine lieben Freunde und Hörer. Also, die sind dann auf dem Weg zum Konzert, lernen dann diese drei Damen kennen, diese drei Jungs kennen, die freuen sich bis an, machen Scherze. Alexis lädt die drei Jungs noch ein, mitzukommen zu ihren Anwesen ihres Vaters. Und dann geht es auch schon los. Sie spielen ein paar Spiele. Die Mädchen kippen was in den Künz, betäuben sie und fesseln sie an Stühle und wollen sie umbringen. Was sich dann als satanischer Ritualmord entpuppt, der ganz schnell deisoliert. Das ist keiner. die Mädchen erklären es dann kurz und dann gehen wir auch gleich später drauf ein. Das ist die Grundhandlung des Films. Das sind ungefähr die ersten 30 Minuten. Also, wieder etwas Metal. Metal. So ungefähr 80 Jahre Metal, bisschen Trash. Schleichwind für Trash ist auch schon im Film drin. Man redet über Bands so. Also, es ist locker flockig, könnte auch ein World Movie, ein bisschen Coming of Age sein. So, diese typische Welle so von modernen Horrorfilmen, wo man am Anfang nicht weiß, wohin es geht und wohin die Reise dann enden wird und wie konventionell oder unkonventionell das Ganze dann enden wird. So, da erstmal die die Handlung etwas und schon ein paar Ansätze, die wir dann gleich auch ein bisschen weiter verfolgen werden. Also, die Regie führte Mark Myers. Den kennt man als Regisseur von My Friend Dahmer, How He Fell in Love, Ein letzter Sommer Harvest. Also komplett unbekannte Filme. Also My Friend Dahmer vielleicht schon nicht. Und dann gibt es noch Human Capital und All My Life, Liebe, als gäbe es kein Morgen. Boah. Also Horror und romantische Komödien hier im Wechsel. Natürlich sollte man erwähnen, Johnny Knoxville spielt hier den John Hurley Butler. Henry Butler. Entschuldigung, Henry. Komme ich noch auf Hurley? Henry Butler. Butler, den Pastor. Und Johnny Knoxville kennt man vielleicht aus so einer kleinen MTV-Serie, die sich Jack S. nannte. Also in meiner Jugend war Jack S. riesig und jeder weiß, wer Johnny Knoxville ist. Ein unglaublich abgefuckter Typ, der unglaublich abgefuckte Stunts macht. Sonst kennt man ihn vielleicht nur aus dem Film Skip Trace mit Jackie Chan, The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger, also ja, so Ein Typ kommt selten allein von 2005, da war auch dabei. A Dirty Shame von John Waters, Walking Tall auf eigene Faust, dem Actionfilm von 2004 mit The Rock. A Man in Black 2 war kurz zu sehen. Und aktueller dann halt, wie es uns sagt, ne? Pola von Jens Ekelund, den Actionfilm des Rammstein-Musikvideos-Regisseurs, der auch Rammstein Paris gedreht hat. Also man kennt John Knoxville doch schon, würde ich jetzt, also nehme ich jetzt mal an, dass er doch ziemlich der bekannteste ist in diesem Film. Neben Alexandra Deodorah, Keenan Johnson kennt man vielleicht aus Midway von, naja, At the Battle Angel, Switch at Birth hat er eine Folge mitgespielt, ja, Nashville 22 Folgen, ja, dann ist das halt hier schon Euphoria 6 Folgen. Ja, so, ja. Madison, Maddie Hessen, Hessen, kennt man vor allem aus, ich würde sagen, God Bless America von 2011, diesen amerikanisch-kritischen, satirischen Road-Movie-Serienkiller-Film, der ziemlich cool ist. Der so eine Abwandlung von Natural Born Killers ist, solltet ihr euch schauen. Ansonsten ist halt eine Folge Grimm, Twisted 20 Folgen. Mr. Mercedes, die Fernsehserie nach den Trilogie von Stephen King, hat sie in 4 Folgen mitgespielt, als Ellie Hutchins. In Impuls war sie auch in 20 Folgen zu sehen. Ja, also wie gesagt, ihr merkt schon, die Namen, wo die wir hinarbeiten, sind jetzt noch nicht so weiter bekannt. Wir hätten noch Amy Forsythe, die jüngste in der Gruppe und die einen ausgeschriebenen Faible hat für Horrorfilme, denn neben wie Some of the Dark und das Hellfest. In Channel Zero war sie in 6 Folgen zu sehen. A Christmas Horror Story. The Lizzie Borden Chronicles in einer Folge der Miniserie. In Torment. Auch ein Horrorfilm. Ja, also ihr seht schon, also ein paar Horrorfilme und dann jetzt hier auch wieder Horrorfilm. Es ist halt, ja, also auch noch unbekannter und Horrorfilm-lastiger. Und kommen wir doch dann einfach mal zur Hauptdarsteller des Films. Wahrscheinlich wegen ihr, also wegen ihr habe ich mir diesen Film gekauft und auch anschauen wollen. Also ich wusste jetzt auch nicht viel vorher über Return of the Darkness. Also ihr wisst jetzt schon ein bisschen mehr als ich über den Film, was ich jetzt schon gesagt habe. Also man kennt sie halt aus, also angefangen auch in Horrorfilmen und Fernsehserien. Das erste Mal richtig aufgefallen ist sie mir in den beiden Percy Jackson-Filmen. In Reverman war sie auch dabei, der Deutschland ja nur zensiert erschienen ist. Also richtig, erste Mal im Kino gesehen habe ich sie. Auch ganz coole Story, jetzt mal ein bisschen abschweifen. 2013 in Österreich auf dem Fright Night in sogar 3D in Texas Chainsaw 3D. Da spielte sie die Hauptrolle. Also ihr seht schon, die Woche in der ersten Staffel von True Detective dabei. Da kennt ihr vielleicht so ein oder andere Screenshots aus der Serie, was sie da gemacht hat. Horror-Comedy direkt mit Ex ist auch ganz nett. San Andreas, den großen, großen Katastrophenfilm, spielte sie Tochter von The Rock. Drei Folgen American Horror Stories. The Choice bis zum letzten Teil, das klingt ganz nach Uhoha. Baked in Brooklyn habe ich auch. Und dann nochmal an der Seite von The Rock in Baywatch, den Comedy-Reboot der Fernseher von mit David Hasselhoff damals. Baywatch, der Film ist lustiger als Leute behaupten. Also ich hatte Spaß dabei. Casino Undercover, Mr. Before Sister, so zwei Filme von 2017. Bambi Fürst mit. Ja, Nomis, die Nacht der Jäger. Ein Action-Krimi-Drama-Mystery von 2018. Mit Henry Cavill, okay, das hat sich dann erledigt, deswegen kenne ich die auch nicht. Aber nächsten Film ist auch dabei. Dann halt wie Some in the Darkness jetzt von 2019 und dann kommen wieder ein paar romantische Komödien. Lost Girls in Love Hotels. Habe ich viel Gutes schon über den Film gehört und dann halt in Songbird ist sie dabei. Den ersten Covid-19-Film, der entstanden ist. Also, wir werden sehen. Also, der ist auch während Corona gedreht worden. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. So, das ist jetzt so ein bisschen was zur Geschichte. Wir können uns auch noch kurz den Drehbuchautor anschauen, wenn ihr wollt. Möchte ein ja. Okay. Der hat nicht viel gemacht. Wie Sons of the Darkness ist er bekannt dafür und Weg mit der Ex, aka Böhm 6, da hat er den Kurzfilm geschrieben 2008 und 2014 dann das Drehbuch für den Langfilm. Wieder mit Alexandra Daddario. Also, ihr seht schon, manche arbeiten gern zusammen und besetzt sie. So, genug des Schabernacks, der Schnatterei über diesen Film. Nein, also jetzt ist nur nicht fertig mit Reden, sondern wirklich. Oh Gott. Entschuldigung. Genug mit den Hintergrundgeschichten und Hintergrundwissen der Macher. Kommen wir doch einfach mal so wie Summon the Darkness im Allgemeinen. Ich höre Menschen und Stille, die ich jetzt gleich rausschneiden muss. Also, We Summon the Darkness von 2019 geht im Grunde, wenn man jetzt so die Prämisse sieht und im Hintergrund da schon mal mitspürt, dass satanische Ritualmorde kommen, die drei Mädchen auf die drei Jungs treffen, die drei Jungs auch von diesen Morden reden, sie darüber diskutieren, wie viele tot sind, ist einem klar, irgendwann einer der beiden Gruppen ist es. Natürlich geht man als Zuschauer dann erstmal davon aus, dass es die Jungs sind. Moderne Horrorfilme dann so, es können auch die Mädchen sein. Und so entwickelt sich das dann so kurz innerhalb der ersten 30 Minuten und dann wird auch wirklich klar, es sind die Mädchen, die die Killerinnen sind. Und dann geht es halt los. Die Jungs sind an den Stuhl gefesselt und auf einmal wachen sie wieder auf und stellen die Fragen. Und dann passiert etwas. Dann kommt diese erste von vielen, vielen Wendungen. Denn die Mädchen interessiert das ein Scheiß, was sie da machen. Also, dass es satanische Drama sind, sie covern das quasi nur ab, um die Kirche, für die sie sind, Leute anzuwerben, dass es immer mehr werden und so sind die ganzen Ritualmorde auf diese Kirche zurückzuverfolgen. Dass es jedes Mal eine andere Gruppe ist von drei Leuten, die dann jede Woche irgendwo anders einen Ritualmord begehen, den als Satanismus abcovern, sodass dann halt mehr Leute die Kirche folgen und die natürlich mehr Gläubige bekommen und so mehr Geld verdienen. Es ist also Kritik an der Kirche, an der Satanic Panic, die damals in den 80er Jahren war. Und so entwickelt sich dann diese Geschichte. Das ist halt auch das Interessante daran, dass ab diesem Punkt dann alles im puren Chaos immer und immer wieder ausbricht. Denn wie sollte es anders sein bei solchen Filmen? Irgendwann klopft irgendjemand an die Tür und immer mehr Chaos bricht aus und mehr Leichen kommen dazu, während die Jungs versuchen, die überlebt haben, um ihr Leben zu bekämpfen, und auch zwischen den Mädchen beginnt so etwas wie ein Streit, denn die Neue scheint nicht richtig zuzuhören wollen. Anscheinend schon, aber dann doch wieder nicht. Diese Stimmungsschwankungen hin und her werden dann auch verdeutlicht. Sie ist dann erstmal von der Gruppe eine ganze Weile abgekapselt, weil sie im Schuppen nach irgendeiner Waffe suchen soll, dass sie die Jungs aus der Speisekammer holen sollen, weil die sich darin eingeschlossen haben. Das klappt aber auch nicht so wie geplant. Und so kommt es dann, dass irgendwann die Polizei da ist, weil die böse Stiefmutter die Polizei gerufen hat, und dann taucht auch noch der Vater auf. Und der Vater ist dann die nächste Wendung. Wer der Vater ist, das ist quasi John Knoxville. John Knoxville ist der Vater von Alexis, dem die Kirche gehört. Und so deckt man dann halt immer mehr und mehr auf. Und so merkt man das auch, dass das, was hier augenscheinlich als Horrorfilm verpackt wird oder als Serienkiller, satanische Dramen, starke Kritik an diese Sekten hat, diese christlichen Sekten, Glaubens, Redegemeinschaften, die einen etwas vorgaukeln und dann bald eigentlich mit den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen, nichts aufbauen, sondern sich mehr Häuser machen wollen. Beverly, die Jüngste, war eine Ausreißerin, ist in dieser Kirche, aber augenscheinlich gelandet, dass man aus den kurzen Gesprächen Informationen über sie erfährt, die aber irgendwie nicht daran glaubt und irgendwie nicht so richtig warm wird mit der ganzen Sache, Leute umzubringen und dann mehr Leute zu die Kirche zu werben, während Alexis da voll drin ist und auch Well mitmachen möchte, und das passiert halt dann, und das sieht man jetzt dann die restliche Stunde ungefähr durch, und das ist sehr unterhaltsam. Also unterhaltsamer als gedacht und auch anders als gedacht, denn der Film endet dann auch konventioneller, offener, schon fast konventioneller, also bitte böse, da klopft es an der Tür, das ist natürlich rausgeschnitten. Die Kunst des Schnittes in diesem Podcast. Ich glaube, ich werde niemals einen Podcast schaffen, am Stück durchzumonologisieren und irgendwelche Sachen rauszuschneiden, durch drüber zu informieren, dass ich sie rausgeschnitten habe. Wobei man genau beim Ende ist. Also, man erwartet ja bei solchen Filmen, diesen modernen Horrorfilmen, die so einen leichten Touch auf Coming of Age oder World Movie haben, dass am Ende irgendwas Krasses, was Böses passiert, irgendwas, was Unerwartetes, so. Auf einmal gibt es doch Satan, satanistische Dramen sind echt, das Böse bricht aus. Ist ja nicht so. Er hat gesagt, es würde auch, glaube ich, nicht passen. Es hätte mich doch dann doch überrascht. Und ich weiß nicht, ob es den Film besser machen würde oder schlechter in diesem Moment. Es ist halt, es wäre halt anders. Und hier ist es auch anders. Hier ist es halt dann, man sieht halt, es wird weitergehen. Und die Hoffnung ist dahin, dass wahrscheinlich diese Kirche so schnell den Go ausgemacht wird. Das sind halt die 80er, dieser Satanic Panic war am Höhepunkt angelangt. Die bösen, bösen Metal Kids. Das ist dann auch wieder, also am Anfang denkt man auch so, die Mädchen unterhalten sich, die Jungs, die reden echt über Metal, was damals angesagt wurde. Also geht, okay, man erwähnt halt so Facetten, falls man sich mit Metal auskennt. So Dave Mustaine hat Metallica verlassen, hätte er nicht verlassen, würde es kein Megadeth geben. Cliff Burton ist bei einem Unfall gestorben. Jason Newsted wird als Neuling erwähnt und dass dann halt das neue Album bald rauskommt. Sie reden auch über die ersten Konzerte und wann das war und wie das war. Also es ist schon augenscheinlich dann erstmal so durchdacht, dass es halt ein bisschen schlauer sein sollte, wirken sollte. Aber am Ende ist es das halt nicht. Am Ende ist es halt komplett nur nichtig, weil die Mädchen sich dafür nicht interessieren. Das ist halt nur Fassade, etwas Gespieltes. Und ich glaube, diesen Schock dann erstmal zu überwinden als Zuschauer, so wie die Jungs, wie sie dann gucken und machen, ist dann doch sehr interessant, weil die Jungs gehen davon aus, dass sie Sex bekommen mit den Mädchen, und nicht irgendwie satanische Opfer werden. Also, so kann es natürlich auch gehen. So lernt Leute bei Konzerten mit und nehmt sie mit nach Hause und dann kann alles passieren. Nur das, was man halt nicht erwartet. Also, das ist so die Grundprämisse von wie Some the Darkness im Allgemeinen. Dazu ist es dann halt, also die 80er sind, also wenn sie es uns nicht ins Gesicht sagen, es spielt dann zum größten Teil in dieser Villa und da sieht man halt nicht sehr viel 80er-Zeug. Das ist halt sehr zeitlos, es könnte auch heutzutage spielen. Es würde dann wahrscheinlich so ein bisschen diesen Hintergrund, so das Kritische an der Satanic Panic, die damals herrschte in den USA und den Kirchen nehmen. Obwohl es natürlich diese Kirchen, diese Prediger im US-Fernsehen immer noch gibt, gibt es ja auch bei uns, die dann Halleluja predigen, vor allem frühs, wenn keiner Werbung buchen will, buchen die halt Werbung und texten einen zu mit ihrem Glauben und dass doch alles besser wird, wenn man einen imaginären Freund hat, an den man glauben kann. Oh, wenn das jetzt gläubige Leute hören, kriege ich Ärger. Ach, mir egal. Glaubt dann, was immer gerne wollt, solange ihr akzeptiert, dass Covid und aktuell ist. Und da war die nächste Störung. ja, okay. Wobei ich entstehe, ich habe keine Ahnung. Ach so, ja, 2000er Kritik. Vergessen wir das Thema. Das ist interessant ist halt auch, dass der Film halt komplett auf diese Neon-Ästhetik zu größten Teil verzichtet. Also es ist halt ein Film. Also man hat versucht jetzt ja nicht so die 80er so als quasi so als Figur oder als Optik oder Stil zu nutzen, sondern es ist einfach da und es passt halt in diese Zeit und ist da verankert und das ist schon interessanter und das ist vielleicht auch so ein bisschen was dem Film ausmacht. Also die komische Schleichwerbung für Twinkies und für Thrasher, was eigentlich auch eine Skatermarke ist, oder? Man könnte natürlich auch, wenn auf den Geldbeutel sie den Geldbeutel so in die Kamera hält und der man schön liest, Twitter lesen kann. Also, ich weiß nicht, was ihr beschreiben wollt, ob das Schleichwerbung ist oder nicht. Lasst es mich wissen. So, dann kommen wir auch mal zu Ende, auch wie heute, wie ihr schon gehört habt, ohne Intro und Auto. Ich habe leider nicht zusammengekommen. Das lag dann an ein paar persönlichen Dingen, die heute waren. Deswegen erscheint. Ach, was soll, es ist eigentlich auch geil. Es ist alles gut und geklärt. Morgen ist Halloween, morgen kommt dann Part 3. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Part 3 vielleicht werden wird. Wir lassen uns überraschen, vielleicht ziehe ich den Stil durch und es kommt wieder irgendwas mit Metal und hübschen Frauen oder es kommt irgendwas komplett anderes. Das wird der morgige Tag zeigen. Also dann bis morgen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Morgen und wann auch immer es hören wird. Bye, bye.